prédit gen daf beschäftige ich mich mit einigen Themen. War mich so nicht so klar, welches Thema oder welche Themen die aktuell zu der Gemeinde passen würde. Ich wollte auch etwas Aktuelles. Dann dachte ich, dass es vielleicht Sinn machen würde, wenn ich über Corona rede. Oder soziale Distanzierung. Oder Glaube, ein altes Thema, aber immer noch aktuell. Manche Themen habe ich schon durchgearbeitet, andere sind noch in Bearbeitung, bis ich endlich am Anfang dieser Woche für ein ganz anderes Thema entschieden habe, nämlich Evangelisation. Auch ein altes Thema, aber ganz neu. Bei der Auswahl dieses Themas, es war mir auch klar, wie schwierig vielleicht wird es sei, so in einer kürzeren Zeit, in einer Woche, so eine Predigt vorzubereiten. Also Evangelisation, das Wort Evangelisation allgemein, wir sind so oft mit diesem Thema in Berührung gekommen sind, dass ich daran bezweifelt habe, etwas Neues zu finden, mit der Gemeinde zu teilen. Aber das Thema hat mich so, ich fühle mich bei diesem Thema so angesprochen. Deshalb dachte ich, dieses Risiko möchte ich eingehen. Dennoch geht es heute nicht darum zu erklären, was Evangelisation ist oder nicht ist, was die Gemeinde auch weiß. Oder wie wir diese gestalten können oder nicht. Es geht auch nicht darum, über irgendwelche Strategie zu sprechen, sondern geht es vielmehr darum, über die Hindernisse, die uns daran verhindert, diesen wunderschönen Auftrag von Gott zu erfüllen. Es geht vielmehr darum, wieso das Wort Evangelisation, wieso können wir das nicht in der Praxis umsetzen. Deshalb, der Titel meiner Predigt für heute lautet Evangelisation und Blockade. Evangelisation und Blockade. Die einfache Definition aus meiner Sicht von Evangelisation ist etwas oder eine Botschaft nach draußen zu transportieren, in welcher Form auch immer. Etwas zu transportieren erfordert eigentlich eine Bewegung. Eine Bewegung von einem Punkt A bis zum einem Punkt B. Das heißt, im übertragenen Sinne, etwas innerhalb der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde zu tragen, zu transportieren. Und das Verb, mit dem Evangelisation eigentlich verknüpft ist, das, was Gott auch benutzt hat, als er uns beauftragt hat, ist gehen. Gehen ist auch ein Verb der Bewegung. Wir gehen mit etwas irgendwo hin. Und wir finden diesen Auftrag, was Jesus uns gegeben hat, in Matthäus 28, Verse 18 bis 20. Lass uns Matthäus 28, Vers 18 bis 20 lesen. Da ging Jesus auf seine Jünger zu und sprach: Ich habe von Gott alle Macht im Himmel und auf der Erde erhalten. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt. Geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das heißt, jedes Mal, dass wir über Evangelisation reden, dann reden wir über diesen Text. Und das ist eigentlich unsere Berufung. Wir sind jetzt berufen, wir sind zu gehen. Wir sind nicht berufen, hier in der Gemeinde zu bleiben, sondern hinaus zu gehen, in die ganze Welt. Und die Welt vielleicht in diesem Kontext oder in unserem Kontext ist nicht mehr nach Afrika zu fliegen und die Botschaft dort zu tragen. Ist es nicht mehr nach Lateinamerika zu fliegen und dort zu predigen. Die Welt in diesem Kontext, in unserem Kontext, sorry, heißt zu denjenigen zu gehen, die Gott noch nicht kennen. Zu denjenigen zu gehen, die Gott noch nicht kennen. Das heißt auch zu den Menschen, die hier sind. Und davor war das immer so, dass Deutschland hat eine schöne Geschichte mit Evangelisation. Das war immer so, dass die Leute aus Deutschland irgendwo nach Afrika oder nach Amerika fliegen und dort das Wort Gottes zu predigen, zu evangelisieren. Aber wenn wir das jetzt betrachten, ist das so, dass in solchen Ländern, in Afrika, in Lateinamerika, ist es so, dass wir dort mehr Leute finden, die glaubend sind oder die an Gott glauben, als hier in Deutschland. Die Welt heißt für uns unsere Kollegen, die nichts von Gott wissen. Unsere Nachbarn, die nichts von Gott wissen. Die Leute, die da draußen laufen, die nichts von Gott wissen. Ihr dürft sicher sein, steht im Text. Und anstatt sicher zu sein, müssen wir leider feststellen, wie schwer wir uns tun, die Botschaft nach draußen zu transportieren. Wieso ist das so? Was blockiert uns? Eine Kollegin von mir, mit der ich ganz gut auskomme, also sie beobachtet immer, gläubig zu sein. Ich glaube sie auch. Aber bei ihr ist das irgendwie anderes. Sie war noch nie in einer Gemeinde oder in einer Kirche. Sie kann sich sogar daran nicht erinnern, wann war das letzte Mal, als sie gebetet hat. Oder als sie ein Buch, also die Bibel gelesen hat. Aber bei ihr ist es so, ich habe noch nie in meinem Leben jemanden getroffen, der so kritisch ist gegenüber der Gemeinde, Kirche oder Kirchenorganisationen. Und manchmal, das stört mich, weil manche Kritik sind sinnlos oder unangebracht. Und eines Tages nach der Arbeit, als wir auf dem Weg zur S-Bahn waren, sagte sie zu mir, du, schau mal, ich vergleiche die Gemeinde mit einer Gruppe von reichen Menschen. Sie versammeln sich in einem Club, reden über Erfolg, neue Strategie, um mehr Geld zu verdienen, über Reichtum. Und alles, was dort gesprochen wurde, sind in diesem Kreis geblieben. Nichts wird nach draußen getragen. Und dann sagte sie zu mir, genauso ist eure Gemeinde. Ihr trefft euch zusammen, redet über schöne Dinge, redet über Werte, aber die alles bleibt hier unter uns. Und dann sagte sie, aber ihr habt eigentlich schöne Dinge, ihr habt eigentlich schöne Werte. Hoffnung, Toleranz, Demut, Barmherzigkeit. Das ist genau das, was die Welt braucht. Das ist genau das, was die Welt besser machen können. Aber warum schafft ihr das nicht, dies alle nach draußen zu transportieren? Und eigentlich, sie wartet auf eine Antwort von mir. Und dann sagte ich zu ihr, ja, vielleicht hast du recht. Aber warum fällt uns so schwer, diese ganz vielen schönen Dinge nach draußen zu transportieren? Ich erinnere mich noch an die Predigt von Kathy, und darum ging es, unsere Erfahrungen mit Gott oder unsere Geschichte mit Gott weiter zu erzählen. Das ist uns eigentlich nicht Neues. Wir haben in der Gemeinde, lebendige Gemeinde, und seit der Corona-Krise auch, machen wir das fast jeden Samstag, wo wir über unsere Erfahrungen mit Gott erzählt haben. Aber ich habe die Predigt von Kathy so verstanden, dass es nicht nur darum geht, uns gegenseitig Geschichte oder Erfahrungen zu erzählen, sondern dass wir auch draußen gehen müssen, um unsere Erfahrungen mit Menschen, die nicht von Gott wissen, zu erzählen. Mit den Kollegen in der Arbeit, mit unseren Freunden, mit Bekannten, aber auch Unbekannten. Weiter erzählen ist genau die richtige Bedeutung von Evangelisation. Und warum wollen wir nur unter uns reden? Warum so viele schöne Dinge müssen nur hier bleiben? Ich finde, dass unsere Gemeinde ein gutes Beispiel ist von Integration, Toleranz, Akzeptanz. Und die da draußen sind, brauchen solche Werte. Sie können viel von uns lernen. Ich erinnere mich noch, nach dem Mord von dem George Floyd, was danach eine große Bewegung in nicht nur in Amerika, sondern in ganzer Welt gegen Rassismus ausgelöst hat. Ich bin von ein paar Kollegen gefragt worden, was aus meiner Sicht sinnvoll wäre oder wichtig wäre bei der Bekämpfung von Rassismus. Ich habe so verstanden, dass meine Kollegin wollte aus der Perspektive eines Opfers wissen, weiß, wie man gegen Rassismus kämpfen kann. Aber die Realität ist, oder die Wahrheit ist, seit ich in Deutschland bin, habe ich noch nie oder null Erfahrung mit Rassismus gemacht habe. Und dies hat sicherlich damit zu tun, weil ich immer mit den Leuten von der Gemeinde zu tun gehabt habe. Dies hat sicherlich damit zu tun, weil mein Anschluss, egal wo ich bin, war immer die Gemeinde. Ich habe diese emotionale Rede, wenn ich das so sagen kann, von George, nicht George Floyd, sondern unsere George letzten Sabbat. Ich habe mich in jedem Wort, was George bezüglich der Gemeinde gesagt hat, erkannt. Ich habe mich in jedem Wort gefunden. Und wie glücklich und dankbar er ist, zu einer großen Familie, die Gemeindefamilie zu gehören. Ich finde, was wir hier haben, ist sehr schön. Aber es stört schon irgendwie, dass wir diese Atmosphäre nicht nach draußen tragen können. Welche Hindernisse, die uns verhindert, dies zu tun? Ist das irgendwelche Konstrukt, was in unserem Gedächtnis sind und uns darin verhindert, die Gelegenheit zu ergreifen und diese schönen Erfahrungen, was wir mit Gott gemacht haben, nach draußen zu transportieren? Oder ist das die Angst? Angst, mit fremden Leuten, mit Unbekannten über Gott zu reden. Was ist genau die Blockade? Geht hinaus in die Welt. Wir sind berufen zu gehen und auf der Suche nach Menschen für Gott. Es ist sicherlich ganz gemütlich, hier in der Gemeinde zu sitzen, zu bleiben, anstatt rauszugehen. Als ich diese Predigt vorbereitete, habe ich eine Augen geworfen auf verschiedene Aktionen oder Programme, was wir als Gemeinde anbieten und was wir auch als Evangelisation bezeichnen könnten. Sei es Mama lernt Deutsch, Kleiderkammer, Frau Bibelfrühstück und neulich dieses internationale Fest. Alle findet in der Gemeinde statt. Das heißt, wir versuchen, die Menschen zu uns zu holen. Was ist schön ist, persönlich finde ich solche Programme großartig. Und die Gemeinde auch braucht das, ohne Zweifel. Aber parallel dazu kann ich keine einzige Aktion erkennen, wenn es darum geht, rauszugehen. Wenn es darum geht, was wir hier haben, nach draußen zu transportieren. Ich erinnere mich noch an eine Situation in Friedensau, als ich noch Student war. Mit ein paar Studenten haben wir versucht, ein Konzept zu erarbeiten, um die Umgebung von Friedensau zu evangelisieren oder besser gesagt mit Menschen in der Umgebung in Kontakt zu kommen und über Gott zu reden, zu erzählen. Und nachdem wir die Gemeinde und die Hochschule unser Konzept vorgelegt haben, gab es viele Missverständnisse. Es gibt viele, die von dieser Aktion nichts halten. Es gibt viele auch, die sagen, nö, wir können nicht so nach draußen gehen, in der Straße Menschen zur Rede zu stellen. Wir können nicht dies, wir können nicht das. Und wir haben alles Mögliche gehört. Aber in der Gruppe waren auch drei Theologiestudenten, die letztendlich die Gemeinde klar gemacht hat, so oder so, wir ziehen das durch. Und dann kurz später, die Gemeinde hat uns ein grünes Licht gegeben. Und was wir erfahren haben, war wirklich eine tolle Erfahrung. Jeden Samstag, wir sind nach Burg gefahren. Burg ist eine kleine Stadt neben Friedensau. Und wir sind dort gefahren, mit Menschen zu unterhalten. Und die Feedback war großartig. Welches Konstrukt, liebe Gemeinde, das verhindert uns, der Botschaft nach draußen zu transportieren? Welche Konstrukt, welche Klischees? Dass wir vielleicht die Menschen nicht über Gott reden müssen, weil hier in Deutschland der Glaube ist irgendwie anderes oder anderes ausgelebt wird? Welches? Oder Angst mit fremden Menschen zu reden? Angst vielleicht, dass wir uns auch dadurch blamiert oder von anderen abserviert zu werden? Und für mich, solche Konstrukte, solche Klischees und die Angst sind die größten Hindernisse, die uns blockieren, den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und die sind am meisten nur eine Kopfsache. Wir denken nur, weil es immer so ist. Wir denken nur, weil es immer so war. Oder weil die Gesellschaft so denkt. Oder weil die Gesellschaft sich so verändert ist. Das können wir nicht mehr machen. Das können wir nicht mehr tun. Das dürfen wir nicht. Und das Ergebnis, wir versuchen es auch nicht. Jeder, der sich mit dem Thema Evangelisation befasst hat, bekommt ein schlechtes Gefühl. Weil wir denken immer, dass wir nicht genug getan haben oder dass wir nichts getan haben. Und für viele, wir nehmen das wahr, ist uns bewusst, das ist sogar für uns eine Herausforderung. Und andere denken sogar, das ist doch ein Problem, dass wir das nicht durchziehen können. Aber egal, wie wir das nennen, Herausforderung, Problem. Ich glaube, eine weiter so wäre nicht so schön für die Gemeinde. Wäre nicht so schön für die Entwicklung der Gemeinde. Weil bis jetzt, wir sehen nicht keine Notwendigkeit, etwas dagegen zu unternehmen. Und vielleicht diese Reaktion ist auch menschlich. So verhalten wir auch von unserem alltäglichen Problem. Wenn wir ein Problem haben und das stört uns nicht so oder das stört uns gar nichts und das Problem hat keine Konsequenz auf unsere jetzigen Situation, als Mensch neigen wir dazu, diese Probleme zu ignorieren. Und ich glaube, das ist genauso bei uns. Das stört uns schon. Aber damit können wir leben. Weil wir damit leben können, wir unterdrücken das. Wir ignorieren das. Soweit ich mich erinnern kann, meine letzte Predigt hier in der Gemeinde ging damals darum, zu lernen, unsere Gedanken wahrzunehmen und diese auch zu beeinflussen. Weil die Gedanken eine enorme Kraft auf unsere Entscheidung haben. Das Zentrum der Entscheidung ist unser Gehirn. Und von dort wird alle Entscheidungen getroffen. Groß, klein, sogar ganz banal. Wie zum Beispiel, welche Klamotten trage ich heute? Oder welche Schuhe? Komm ich heute mit Auto zum Gottesdienst oder mit U-Bahn? Soll ich mich lieber zu Hause ausruhen oder soll ich hier kommen und mit Geschwistern in Gesellschaft den Sabbat zu feiern? Dies alles kommt von unserem Gehirn und sie wiederum von unseren Gedanken beeinflussen lässt. Viele Studien belegen und ist es auch wissenschaftlich nachgewiesen, dass unser Gehirn sehr oft für unsere Erfolge und auch Misserfolge verantwortlich ist. Die Entscheidung für etwas oder gegen etwas zu treffen, kommt direkt von unserem Gehirn. Deshalb ist es sehr wichtig zu wissen, womit füttern wir unser Gehirn. Wenn das Gehirn das Zentrum unserer Entscheidung ist, dann müssen wir auch ungefähr verstehen, wieso in mancher Situation verhalten wir so, in anderen anderes. Es hat einfach damit zu tun, mit welchem Gedanken futtern wir unserem Gehirn. Wenn wir hier wieder hören und das akzeptieren, dass man hier in Deutschland oder irgendwo gewisse Dinge nicht tun, dann senden wir diese Message an das Gehirn, der wiederum diese Botschaft speichert, um uns später daran zu erinnern und auch zu hindern, jedes Mal, dass wir das anderes machen möchten. Das heißt, wenn in unserem Gehirn so viele Klischees bereits gespeichert sind, dann reagieren wir auch auf bestimmte Dinge nicht objektiv, sondern verhalten wir, wie es so üblich ist. Wir sagen oft, es ist einfach so, kann man nichts machen. So ist es hier. Aber ohne zu versuchen, herauszufinden, ob es wirklich oder tatsächlich so ist. Und auf der Idee zu versuchen, sind wir gar nicht dazu gekommen, weil unser Gehirn diktiert uns was anderes. Womit füttern wir unser Gehirn in Bezug auf den Auftrag Gottes? Mit der Vermutung, dass es vielleicht völlig okay ist, dass die neue Generation nicht für Gott interessiert? Womit füttern wir unser Gehirn? Dass vielleicht der Glaube hier in München, in Deutschland, eher privat ausgelebt wird? Oder dass es nichts bringt, etwas in der Öffentlichkeit zu organisieren, um die Leute zu Gott zu bringen? Mit welchem Klischees füttern wir das Gehirn? Mit welchem Konstrukt? Was hindert uns, positiv auf solche Dinge zu reagieren? Was hindert uns daran, unser Gehirn mit positiven Gedanken zu beeinflussen? Mir fasziniert diese Geschichte von zwei Fröschen in diesem Milchtopf. Zwei Frösche kommen vorbei und sie waren bei diesem Eimer und sie waren neugierig. Sie wollen sehen, was ist in diesem Eimer drin ist. Also sprangen sie mit einem mächtigen Satz in den Eimer hinein und es stellte sich aber heraus, dass es keine gute Idee gewesen war, weil der Eimer war halb gefüllt mit Milch. Und da schwammen die Frösche nur in der Milch, konnten aber nicht mehr aus dem Eimer springen, da die Wände auch so rock und so glatt waren und sie keinen festen Halt hatten. Und der Tod war ihnen gut so gut wie sicher. Der eine, die bei der Frösche war, verzweifelt und jammerte: Wir müssen sterben, hier kommen wir nicht raus. Und er hörte mit dem Schwimmen auf, dass alles für ihn ja keinen Sinn macht. Der Frosch ertrank in der Milch. Der andere Frosch aber sagte sich: Die Sache steht nicht gut für mich aus, aber ich gebe noch lange nicht auf. Ich bin ein guter Schwimmer. Und ich schwimme, solange ich kann. Und so stieß der Frosch kräftig mit seinen Hinterbeinen und schwamm in Heimer herum. Immer weiter. Er schwamm und er würde. Und wenn er müde wurde, mutterte er sich selbst immer wieder auf. Tapfer schwamm er immer weiter mit einem unglaublichen Ausdauer. Und irgendwann spürte er plötzlich unter seinen Füßen eine feste Masse. Das war kein Milch mehr, sondern eine feste Masse. Durch das Treten hatte er die Milch zu Butter geschlagen. Nun konnte er aus dem Heimat in die Freiheit springen und er war gerettet. Warum ich euch diese Geschichte erzähle? Weil ich denke, diese Geschichte kann uns wirklich helfen, viel mehr zu verstehen, was sind für Auswirkungen oder was für Auswirkungen unsere Gedanken auf unsere Handel haben können. Der positive Gedanke kann uns sicherlich helfen, manche Konstrukte in unserem Gehirn zu deaktivieren. Der positive Gedanke kann sicherlich manche Klischee auseinandernehmen und unseren Kopf freizulassen. Und das kann uns auch als Gemeinde helfen, die Komfortzone zu verlassen. Ich weiß, wie schwierig es ist, die Komfortzone zu verlassen. Es ist sicherlich viel einfacher, dass ich vielleicht Ulrike anrufe und über meine Erfahrung zu erzählen. Es ist viel einfacher, dass ich George anrufe und über meine Erfahrungen mit Gott zu erzählen. Aber ich tue mich schwer, wenn es darum geht, mit einem Kollegen über diese gleiche Erfahrung zu reden. Ich tue mich schwer, mit meinem Nachbar über diese Erfahrungen zu reden, zu erzählen. Obwohl in der Situation, in der mein Nachbar oder meine Kollegin sich befindet, ist genau der Botschaft, was sie hören wollte. Aber ich habe Angst zurückgewiesen zu werden, Angst asserviert zu werden. Diese Angst, liebe Gemeinde, denke ich, dass wir auch daran arbeiten können, um uns davon zu befreien. Ich habe das Buch von Dr. Ben Carson gelesen. Das Buch heißt, das Ziel heißt Leben. Da erzählt Dr. Ben Carson, jedes Mal, dass er von einer schwierigen Situation gestanden ist oder eine schwere Entscheidung treffen muss, hat er eine Analyse angestellt und seine ganze Planung auf 4 einfachen Fragen reduziert. Das ist sogenannte bestenfalls, schlimmstenfalls Analyse. Was ist das Beste, das passieren kann, wenn ich das tue? Das heißt, vor dem Problem oder wenn er etwas hat oder eine Entscheidung zu treffen hat, dann stelle er sich diese 4 Fragen. Was ist das Beste, das passieren kann, wenn ich es tue? Was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich es tue? Und was ist das Beste, das passieren kann, wenn ich es nicht tue? Und was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich es nicht tue? Und diese Analyse können wir auch, liebe Gemeinde, anwenden, um unsere Ängste zu beseitigen. Weil sehr oft reagieren wir als Menschen durch unser irgendwelches Denkmuster mit vielen Klischees, ohne sich wirklich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben Angst vor der Vorstellung, nicht von der Dinge selbst, aber von der Vorstellung, was der Dinge sein könnte. Statt die Dinge wahrzunehmen und sachlich zu analysieren, reagieren wir oder agieren wir sehr subjektiv. Der griechische Philosoph Epiktet sagte, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern unsere Vorstellungen von der Dinge. Und die Vorstellungen der Dinge kommen am meisten von dem, was wir gehört haben, von dem, was wir gelesen haben, von Klischees, aber nicht von unserer persönlichen Erfahrung. Und das ist manchmal, was uns verhindert, mit anderen über Gott zu reden. Als wir nach Burg in Friedensau fahren wollten und mit Menschen zu sprechen, haben wir auch von anderen viel schon gehört. dass es hier an der es geht und das ist das oder dies nicht so erwünscht. Und dann nehmen wir an, dass wir da mal damit einverstanden waren, dass dies wirklich so wäre. Hätten wir nie rausgegangen, hätten wir nicht andere Erfahrungen gesammelt, wir hätten Angst gehabt für etwas, was gar nichts existiert. Dann hätte ich zumindest bis heute in meinem Kopf gehabt, dass man sowas in Deutschland nicht tun kann. Und so tippen wir als Menschen. Ich hab versucht, diese vier Fragen von Dr. Ben Carson für mich zu sehen, was das ganz praktisch bedeutet. Und wie kann ich diese anwenden? Was ist das Beste, das passieren kann, wenn ich mit jemandem über Gott rede? Was ist das Beste, was passieren kann? Vielleicht sagt die Person zu mir, oder zeigt die Person sehr schnell Interesse auf Gott, Interesse an Gott, sorry, und mehr über Gott wissen wollen. Das ist, was das Beste passieren kann, wenn ich es tue. Was ist jetzt das Schlimmste passieren kann, wenn ich über Gott, wenn ich mit jemandem über Gott rede? Vielleicht kann sein, dass ich von dieser Person zurückgewiesen worden, kann sein, dass die Person sagt, dass er mit mir nicht mehr reden möchte. Oder kann sein, dass die Person sagt, dass ich habe kein Interesse mehr, über dieses Thema zu reden, was auch ganz okay wäre. Was ist das Beste, das passieren kann, wenn ich eigentlich nicht tun? Vielleicht habe ich meine Ruhe. Ich bringe mich nicht in eine Situation, wo ich vielleicht viel Mühe darauf verwenden soll, meine Angst zu überwinden und über Gott mit jemandem zu erzählen. Und jetzt, was ist das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich es nicht tue? Ich muss damit leben. Mein ganzes Leben immer wieder mich selbst Vorwürfe zu machen, schlechtes Gewissen in mir zu tragen, dass ich nicht genug oder gar nichts getan habe, um den Auftrag Gottes zu erfüllen. Und das finde ich krass. Mein ganzes Leben. Und nach dem besten, schlimmsten Fanalys, eines ist mir klar geworden. Ich will nicht mehr ein schlechtes Gewissen in mir tragen. Deshalb lohnt es sich, das Risiko einzugehen, weil das Schlimmste, das passieren kann, wenn ich mit jemandem über Jesus spreche, wenn ich den Auftrag Gottes erfülle, ist, dass ich vielleicht zurückgewiesen werden kann. Und davor soll ich auch keine Angst haben. Ich muss das auch nicht persönlich nehmen. Ich glaube, liebe Gemeinde, wichtig ist es, die Gelegenheit zu ergreifen und das Rest ist nicht unsere Aufgabe, sondern die Aufgabe von Gott. Wenn wir die Dinge so anschauen, bin ich mir sicher, dass uns gelungen wird, unsere Ängste zu überwinden. Es wird uns gelungen, die Hindernisse zu bewältigen. Und das ist eigentlich alles, was Gott von uns erwartet, dass wir seinen Auftrag erfüllen. Möge Gott uns dabei helfen, diesen Auftrag zu erfüllen. Amen. Okay, lass uns beten. Herzlichen Gott, danke. Danke, dass du uns begleitet hast. Danke, dass wir den Auftrag von dir bekommen dürften und mit anderen über dich zu reden, über unsere Erfahrung, dass wir mit dir getan haben, auch zu erzählen. Wir tun uns dabei schwer, aber wir wissen, dass du uns helfen können, dass wir uns von unseren Ängsten zu befreien. Sei mit uns, im Namen Jesus. Amen.